Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Und wir freuen uns auch, dass du im Stream dabei bist, von wo auch immer du gerade uns zuschaust, ob live oder vielleicht auch nachträglich. Schön, dass wir zusammen weitermachen können in unserer Predigtreihe. Wir haben letzte Woche eine kurze Pause gemacht und nochmal an diesem Weg danke dir, Philipp, für die tolle Predigt. Haben kurz unsere Predigtreihe über, was Christen auch ein Stück weit verrückt macht, unterbrochen, um heute weiterzumachen mit dem Thema weltfremd. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich uns möglichst schnell, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mit den Masken, die Konzentration, das ist ein bisschen schwieriger, sie zu halten. Wie kann ich euch da mit reinnehmen, möglichst praktisch? Und ich dachte, wir machen es mal so, ich halte mal dieses Buch in die Kamera, Harry Potter. Und ich weiß nicht, ob du dieses Buch gelesen hast. Diese Harry Potter-Reihe ist wahrscheinlich eine der wenigen Reihen, die ich als Jugendlicher tatsächlich durchgelesen habe. Ich war nicht so der Bücherwurm. Aber gerade wenn du schon einen Tick länger in Gemeinde unterwegs bist, vielleicht erinnerst du dich noch an die Diskussion, die diese Bücher ausgelöst haben, als sie gerade rauskamen. Ich glaube ungefähr um 2000. Wie es zwei Gruppen plötzlich in Gemeinde gab. Wie es die gab, die gesagt haben, wie kannst du nur dieses Buch vorne auf der Bühne hochhalten? Ich meine, Bibel ist noch okay, aber Harry Potter? Ich meine, allein der Titel, das ist der 7. Band, die Heiligtümer des Todes. Es geht um okkulte Sachen, Magie. Viel Düsteres, das sind doch Dinge, gerade als Christen, wir sollten uns damit doch nicht abgeben. Es bringt uns doch nicht weiter, es zieht uns doch irgendwo von Jesus weg, aber vielleicht bist du auch jemand, der auf der anderen Seite da gestanden hat und gesagt hat, das ist doch nur Fantasy. Das ist doch nur eine schöne Geschichte. Das, was die Autorin hat, die Charaktere gut ausgearbeitet, man kann das wertschätzen, einfach von einem literarischen Standwert. Und es ist einfach, es macht Spaß, es zu lesen. Warum denn nicht? Es macht doch nichts mit meinem Glauben. Und vielleicht bist du heute Morgen hier, du bist zum ersten Mal in einer Gemeinde oder der Glauben ist noch ganz neu und du denkst dir, was, über was machen sich Christen in ihrem Leben eigentlich da Gedanken? Und kennst diese Diskussion nicht, aber merkst vielleicht auch, du lernst Christen kennen, die sind da eher weltfremd unterwegs, betonen eher das, was die Bibel sagt, was wir nicht dürfen in dieser Welt. Und auf der anderen Seite lernst du Christen kennen, wo du denkst, hättet ihr es mir nicht gesagt, ich hätte nie gewusst, dass ihr an Gott glaubt, weil das Leben so gleich aussieht. Ihr so normal unterwegs seid und ob du mit Jesus unterwegs bist heute Morgen oder noch nicht. Ich glaube, wir kennen alle diesen Moment beim Glauben, wo wir uns fragen, was möchte Gott eigentlich? Dieser Gott, den wir in der Bibel kennenlernen, wie weltfremd möchte er, dass du und ich im Leben unterwegs sind? Wie viel, ganz platt gesagt, ist uns erlaubt und was verbietet er? Und wie können wir damit umgehen? Das ist das, wo wir heute drüber nachdenken. Und ich bin froh, dass ihr nicht mit meinen Erklärungsversuchen da vorlieb nehmen müsst, sondern dass die Bibel eine relativ deutliche Antwort drauf gibt, weil Paulus in einer Gemeinde in Korinth in Griechenland dieselbe Frage unterkommt. Dass eine Gemeinde ihm schreibt und sagt, was sollen wir machen? Es gibt Fleisch auf den Märkten, wird das verkauft und Leute essen es, was vorher anderen Göttern geopfert wurde. Und manche in der Gemeinde haben angefangen zu sagen, ja, ich bereite mir das Fleisch zu Hause, ich esse es. Es ist doch nur Fleisch, ist doch nichts dran. Und auf der anderen Seite sind Leute auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, wie könnt ihr nur? Wie könnt ihr dieses Fleisch auch nur anfassen, was eigentlich diesen anderen Göttern geopfert wurde? Ihr verratet damit euren Glauben. Und in dieser Spannung sagt Paulus, bringt Paulus jetzt drei Punkte, die wir uns heute auch für unsere Zeit anschauen wollen. Nämlich auf der einen Seite, dass er sagt, alles ist erstmal erlaubt. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, alles ist dir erlaubt. Auf der anderen Seite aber nicht alles, was erlaubt ist, und das ist dann der zweite Punkt, nicht alles ist auch hilfreich für mich. Und auf der anderen Seite am Ende, nicht alles ist hilfreich auch für andere. Das wollen wir uns anschauen. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist hilfreich für mich und nicht alles ist hilfreich für andere. Bevor wir da aber starten, ich möchte noch einmal mit uns beten. Wenn dir das möglich ist, steh gerne hier dazu auf oder wo du gerade im Stream zuschaust. Vater, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir dafür, dass du in deinem Wort tatsächlich auch so schwierige Fragen wie diese, die sich um weltfremd dreht, beantwortest. Vater, ich danke dir, dass wir einmal mehr staunen können darüber, wie gut du dir unser Leben gedacht hast und du siehst, wo bei uns das hakt, wo wir manchmal noch Fragen haben, wo wir heute Morgen deine Weisheit brauchen. Und ich bitte dich darum, dass du uns unsere Ohren und unsere Herzen aufmachst, dass du uns hilfst zu verstehen, dass du das benutzt, was wir gleich hören werden, damit wir ein Stück mehr verstehen, was du dir für uns auf dieser Welt gedacht hast. Ich bitte dich darum. Amen. Setzt euch gern wieder. Lest mit mir am Anfang 1. Korinther 10, den ersten Teil von Vers 23 und dann 25 bis 27. Dort schreibt Paulus: Alles ist erlaubt, sagt ihr, und das mag sein. Was heißt das aber konkret? Bei Fleisch, das auf dem Markt verkauft wird, braucht ihr nicht nachzuforschen, ob es einem Götzen geopfert wurde. Ihr könnt alles ohne Bedenken und mit gutem Gewissen essen, denn die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Dasselbe gilt auch, wenn jemand, der nicht an Christus glaubt, auch euch zum Essen einlädt und ihr die Einladung annehmt. Ihr könnt alles, was euch vorgesetzt wird, unbedenklich und mit gutem Gewissen essen und braucht nicht nachzuforschen, woher das Fleisch kommt. Paulus hört sich diesen Streit in dieser Gemeinde an und er steigt ein, indem er den Leuten erstmal sagt: Entspannt euch. Es ist euch alles erlaubt. Wenn du auf dem Markt unterwegs bist, wenn es ein gutes Stück Fleisch gibt, ist es ein gutes Angebot, kauf es. Wenn jemand dich einlädt zum Essen, bohr da nicht nach, wo jeder einzelne der Zutaten herkommt, genießt einfach das Essen zusammen. Er sagt, du, wenn du mit Gott unterwegs bist, du bist erstmal frei. Paulus warnt dich und mich und die Leute damals in Korinth vor: Lebt dein Leben mit Jesus nicht, wie Nico damals im Verein Fußball gespielt hat. Ich muss euch das erklären. Gerade als wir kleiner waren, ging es oft darum, wer muss die Trikots mit nach Hause nehmen. Weil nach einem Spiel, sie mussten irgendwie gewaschen werden und die Eltern waren dran, diesen Job zu tun. Und unter den Eltern war ich bekannt als der Junge, dessen Trikot am Schluss, egal wie schlecht das Wetter war, egal wie hitzig das Spiel war und obwohl ich eigentlich Abwehr gespielt habe, mein Trikot war immer sauber. Andere Leute, sie haben sich in den Schlamm geschmissen, der Stürmer musste 3 Kopfbälle machen, der Torwart. Ich war derjenige, der seine weiße Weste noch behalten hat, egal wie das Spiel gelaufen ist. Meistens wahrscheinlich auf die Kosten von der weißen Weste vom Torwart, den ich hätte besser verteidigen müssen. Aber dass Paulus sagt, geht eben nicht so mit eurem Glauben um. Geht nicht durch die Welt und habt dauerhaft Angst, oh, wo kann ich mich dreckig machen? Wo ist das irgendwas, was mich jetzt bei Gott disqualifiziert? Er sagt, geht nicht im Fehlervermeidungsmodus mit eurem Glauben durch die Welt. Guckt nicht hinter jedem Spaß, hinter jedem Genuss, ob da irgendwie auch eine Gefahr ist, der euch irgendwie dann ein bisschen vom Glauben weg, sondern er sagt, du und ich, wir sind erstmal frei. Und er ist sich da so sicher, weil in Römer 14, Vers 14 er schreibt: Durch Jesus, den Herrn, bin ich zur Überzeugung gekommen, ich habe die Gewissheit, dass es nichts gibt, was von Natur aus unrein wäre. Für Paulus ist der Grund, dass er erstmal sagen kann, du und ich, wir sind völlig frei, wir müssen uns da nicht streiten, wir müssen da keine riesigen Lager aufmachen, wir sind erstmal, ist uns alles erlaubt. Er sagt, es ist dieser Jesus. Er sagt, wenn es stimmt, dass Jesus für dich und mich gestorben ist und dass das wirklich die Vergebung ist für alles, was du und ich in unserem Leben getan haben und noch tun werden, was uns eigentlich von Gott trennen würde, wenn wir wirklich an diese Botschaft glauben, dann gibt es nur einen Schluss für diese Frage, nämlich dass am Anfang nichts, was wir hier auf der Erde machen, irgendeinen Unterschied macht, wie gut oder schlecht wir vor Gott stehen. Sondern dass es allein auf Jesus ankommt, dass die eine Botschaft, die es am Anfang, um die es gehen muss, ist: Jesus ist genug. Gott hat dich und mich angenommen. Es gibt nichts, was unser T-Shirt, unser Trikot irgendwie dreckiger machen könnte, dass Jesus sagt, du, das kriege ich nicht mehr sauber. Es gibt nichts, wo du zu weit weggelaufen bist, wo das Kreuz nicht trotzdem die Antwort ist und Jesus sagt, du kannst wieder zurückkommen. Paulus deswegen sagt, es ist erstmal völlig egal, welche Musik du magst. Ob du beim Joggen morgens Lobpreismusik reinmachst oder ob du eher zu Metal oder Techno schneller läufst. Es ist egal, ob du Vegetarier bist, Veganer oder ob du dich in der Grillsaison eigentlich schon auf das erste gute Steak freust auf dem Grill. Du im Gottesdienst die Hände hebst oder ruhig auf deinem Stuhl sitzen bleibst. Paulus sagt hier, nichts von dem ist erstmal wichtig, wenn es darum geht, wie wir vor Gott stehen. Nichts davon macht uns einen besseren oder einen schlechteren Christen, sondern das, worauf es ankommt, ist, dass Jesus für dich und mich gestorben ist und dass uns das vor Gott schon perfekt gemacht hat. Deswegen sind du und ich frei. Und deswegen warnt Paulus die Gemeinde damals in Korinth genauso wie dich und mich heute, wenn es darum geht, wie weltfremd wir sein sollen, verdreht nicht die Prioritäten. Fangt nicht an, auch als Gemeinde darüber zu reden, was darf ich, was ist erlaubt, was machen gute Christen oder schlechte Christen und was sollten sie dann nicht tun, sondern er sagt, fangt erstmal an bei der Freude, dass du und ich, wenn wir diesen Jesus angenommen haben in unserem Leben, dass wir gerettet sind. Dass wir alle gleich gut vor Jesus stehen und fangt nicht an, euch zu sagen, wer jetzt besser oder schlechter ist, sondern freut euch erstmal, lasst diese Freude durchkommen, dass Jesus dich und mich frei gemacht hat. Dass diese Welt erstmal nichts daran ändern kann und dass wir befreit deswegen unterwegs sein können. Wir eben nicht mit dieser Angst durchs Leben gehen müssen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gerade wenn du mit Jesus unterwegs bist, so ein bisschen mulmiges Gefühl hat man am Schluss trotzdem noch, oder? So ein bisschen unruhig rutscht man in diesem Moment auf dem Stuhl rum, weil man sich denkt, und die Korinther denken das genauso weiter, wenn das wirklich stimmt, wenn Jesus alles für mich getan hat und es egal ist auf dieser Welt, was ich tue im Verhältnis dazu, wie Gott mich sieht, dann kann ich ja eigentlich leben, wie ich will, oder? Dann ist es doch eigentlich völlig egal, was ich hier tue. Dann kann ich ja einfach so weiterleben, sagen, Jesus, danke für dein Opfer und wir sind quitt da und ich mache einfach genauso weiter. Aber das sagt die Bibel doch irgendwie auch nicht, oder? Und Paulus sagt auf der einen Seite nochmal, ja, wir sind frei. Und ja, nichts, was wir hier tun, ändert irgendwas in unserer Position vor Jesus. Aber jetzt in der zweite Teil von Vers 23, er sagt, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist deshalb auch hilfreich. Der zweite Punkt, nicht alles ist hilfreich für dich und für mich. In 1. Korinther 6, Vers 12 bis 13 führt Paulus das noch ein bisschen mehr aus. Alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich. Aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Ihr sagt, das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen. Und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten. Einverstanden. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Der Körper ist nicht für die Unmoral da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da und hat das Recht, über ihn zu verfügen. Ich weiß nicht, was diese Verse gerade bei dir für Gedanken anregen. Vielleicht atmest du einmal durch, weil du denkst, oh, der Pastor ist doch noch nicht vom Glauben abgefallen und hat doch noch irgendwie die Kurve in die richtige Richtung gekriegt. Aber ich rede auch immer wieder mit Leuten, die an diesem Punkt aus der anderen Seite jetzt ein Problem kriegen, nämlich dass sie sagen, aber wenn wir so frei sind, wenn eigentlich alles schon getan ist, warum redet die Bibel jetzt über diese Einschränkungen? Warum fängt Gott an, in der Bibel wieder zu sagen, du musst, du sollst? Warum gibt es wieder bei dieser Freiheit, die wir doch haben, jetzt Regeln, die an manchen Stellen auch unsere Freiheit wieder einschränken, wo wir für Gott ein Stück weit Freiheiten auch immer wieder abgeben sollen? Gerade letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der gesagt hat, müssen wir wirklich an die ganze Bibel glauben? Weil es wäre so viel einfacher, ich wäre so viel freier mit Jesus unterwegs, wenn ich einfach diese du musst, du sollst stellen, wenn ich die einfach rausstreichen könnte. Wenn ich tatsächlich einfach beim ersten Punkt Stopp machen könnte und sagen könnte, Jesus hat alles für mich getan und ich mache dann mein Leben weiter. Müssen wir wirklich, was ist mit diesen Geboten? Wie passt das mit diesem ersten Punkt zusammen? Und wenn diese Gedanken bei dir auch durch den Kopf gehen, dann mir hilft es, genau hinzuschauen, was Paulus in diesem Vers 23 sagt. Denn ja, er fängt an mit der Frage, was ist erlaubt? Und wir würden jetzt irgendwie erwarten, dass es weitergeht mit, okay, wo ist es dann auch verboten? Das Gegenteil, wo setzt Gott dann auch eine Grenze? Wo ist es dann Schluss? Wo sagt Jesus, ich vergebe dir das, aber da ist dann auch echt die Grenze? Aber das Spannende ist, dass Paulus jetzt nicht über verboten redet, sondern er redet über hilfreich. Und in dieser kleinen Nuance will er dir und mir zeigen, ja, die Gebote, das, was Gott in der Bibel sagt, ist immer noch wichtig, auch wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn uns vergeben ist. Es ist weiter wichtig für unser Leben, aber die Funktion hat sich verändert. Wo es vorher bei den Geboten um drinnen und draußen geht, was ist erlaubt, was ist verboten, womit können wir bei Gott bestehen und wo nicht, geht es jetzt bei den Geboten darum, mit dieser Freiheit, die du und ich in Jesus schon haben, wie können wir die in Form gießen, wie können wir praktisch in dieser Freiheit leben, dass es dir und mir in unserem Leben gut tut. Paulus sagt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann sind diese Gebote eine Gebrauchsanleitung von ihm an dich und mich, wie wir mit dieser Freiheit, die wir in ihm haben, umgehen können. Dann ist es sein liebevoller Hinweis, wo er dir sagt, was von diesen ganzen Möglichkeiten tut dir gut? Wie kann ich meine Freiheit in meiner Beziehung, diese Freiheit in Jesus in meiner Beziehung ausleben, damit sie Corona-tauglich ist, damit sie auch einen Lockdown durchhält? Wie kann ich meine Arbeit die richtige Priorität geben unter all diesen Möglichkeiten, was erlaubt ist, die in meinem Leben mich nicht als Workaholic enden lässt? Unter all dem, was wir hier in der Welt genießen können, was es an Schönen, am Spaß gibt, Gott möchte dir in seinem Wort sagen, was sind Dinge, die uns wirklich gut tun, die weiter uns diese Freiheit geben und uns jetzt nicht wieder an Dinge oder Personen binden. Paulus sagt auch, wenn manchmal sich diese Regeln, diese Gebote von Gott für uns wie ein Käfig, wie irgendwie einengen anfühlen, er sagt, erinnert euch daran, Gott ist für dich gestorben, er liebt dich und er möchte dein Beste. Und diese Gebote sind eine Erinnerung daran, wie wir diese Freiheit so leben können, dass das wiedergespiegelt wird. Dass es wirklich das Beste für dich und mich am Ende rauskommt. Und vielleicht sagst du, das ist aber auch eigentlich nicht mein Problem. Ich vertraue Gott da und ich möchte ja auch das tun, was er in seinem Wort sagt, aber die Frage ist, was ist hilfreich? Weil ich weiß nicht, wenn du die Bibel schon mal aufgeschlagen hast, in manchen Sachen ist Gott relativ deutlich. Er sagt, wir nehmen die 10 Gebote, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht neidisch sein auf andere, du sollst nicht anderen Frauen hinterher gucken, sondern bei deine Frau ehren, all diese Dinge relativ deutlich, was er da sagt. Aber ich hole noch mal dieses Buch raus. Was ist jetzt hiermit? Ist das hilfreich? Die Netflix-Serie, die du im Moment oder ihr im Moment schaut, ist das hilfreich? Das Hobby, in das du Zeit investierst, die Beziehungen, die du im Moment pflegst, was denkt Gott dazu? Weil es so viele, vielleicht geht es dir anders, aber ich merke immer wieder, so viele Graubereiche gibt, die nicht gegen Gott sind, aber auch auf der anderen Seite jetzt auch nicht Bibel lesen und beten ist, wo es klar nur um Gott geht. Was denkt Gott ist hilfreich? Wie können wir wissen, was Gott da als hilfreich einschätzt bei diesen Grauzonen? Und Paulus antwortet auf der einen Seite in Vers 31 so: Was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Paulus sagt, wenn du alle Gebote zusammenziehst, wenn du den Kern davon haben willst, auf was all diese Gebote hinzielen, dann sagt er, auf der einen Seite ist es dieses, dass du und ich mit dem, was wir tun, egal was es ist, diesen Gott ehren. Dass es etwas ist, was uns in unserem Leben näher an diesen Jesus bringt. Dass es uns in dem Vertrauen stärkt, dass dieser Gott mit uns ist und dass er wirklich für uns gestorben ist. Was wir tun können, um enger bei diesem Jesus in unserem Alltag dran zu sein. Und deswegen ist die Frage bei sozialen Medien, wie du sie benutzt. Ist das etwas, wo du bei Pinterest oder Instagram durch die Bilder und Videos scrollst, wo du sagen kannst, toll Gott, was du geschaffen hast, wie du Leute begabt hast? Oder ist das etwas, wo du immer danach das Handy ausmachst und denkst, oh, ich würde es so gern auch erleben. Warum hat Gott dem so ein Talent geschenkt und mir nicht? Bei der Netflix-Serie, die du schaust, dem Hobby, den du machst, ist das etwas, wo du auftankst, wo du merkst danach, es geht mir besser und ich kann Gott dafür danken? Oder ist das etwas, was einfach nur anfängt, deine Zeit in Anspruch zu nehmen, dein Denken mehr und mehr zu bestimmen und wo du merkst, das bringt mich immer mehr ins Schlingern, wenn es um meine Beziehung mit Gott geht? Vielleicht sind es für dich ganz andere Dinge, aber Paulus sagt, wenn es dieses Letzte ist, wenn wir merken, es wird zum Problem, es hindert uns daran, diesem Gott zu folgen, dann sagt er, das ist der Moment, wo wir sagen können, dann lass es. Dann trenn dich davon, dann sei zur Not, wenn es nötig ist, auch weltfremd an diesem Punkt. Geh gegen das, was du dir vielleicht eigentlich wünschen würdest oder was die Gesellschaft eigentlich als normal zeigt und sag, dann gib das auf für diesen Jesus. Nicht, weil du es vielleicht nicht schön finden würdest, nicht, weil es vielleicht trotzdem irgendwie etwas Gutes dran wäre, aber er sagt, es geht um diesen Jesus und die Freiheit, die wir in ihm haben. Und alles, was dem irgendwie, was uns davon wegzieht, das ist nicht hilfreich. Auf der einen Seite sagt Paulus also, frag dich, was ehrt Gott? Was bringt uns näher an ihn? Und auf der anderen Seite sagt er, bei der Freiheit, die uns da immer noch bleibt, bei dem vielen, was da möglich ist, achte nicht nur auf das, was dich im Glauben weiterbringt, sondern auch auf andere. Das Dritte, nicht alles ist hilfreich für andere. Paulus schreibt weiter nochmal Vers 31 und dann die Verse danach. Was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird und dass ihr für niemanden ein Glaubenshindernis seid, weder für Juden noch für Nichtjuden, noch für die Gemeinde Gottes. Nach diesem Grundsatz handle auch ich. Bei allem, was ich tue, nehme ich Rücksicht auf alle. Ich bin nicht auf meinen eigenen Vorteil aus, sondern habe die vielen anderen Menschen im Blick, denn ich möchte, dass sie gerettet werden. Paulus sagt dir, ja, du hast viele Freiheiten, viele Möglichkeiten im Leben. Aber er sagt, leb sie nicht nur mit Blick auf dich und was dich weiterbringt, sondern nimm Rücksicht auf andere. Auf der einen Seite Rücksicht auf die, die er hier mit Juden und Nichtjuden anspricht. Er meint damit Leute, die Jesus noch nicht kennen, die noch nicht mit ihm unterwegs sind. Und er sagt, wenn es etwas gibt, was du tun oder lassen könntest, wo du diese Freiheit benutzen oder auch irgendwo beschneiden könntest, dass ihm oder ihr es leichter fällt, diesen Jesus kennenzulernen, wo du ein Hindernis abbauen kannst, damit sie diese Freiheit und die Liebe in Jesus kennenlernen können, dann tu es. Und es gibt da bestimmt viele, viele praktische Möglichkeiten, wie das aussehen kann. Und wahrscheinlich könnte man die ganze Predigt nur über diesen Punkt halten. Eine Sache, die mich da gerade beschäftigt und die ich mit euch teilen will, vor letztes Wochenende hatten wir mit dem, der Sonntag gepredigt hat, Philipp, ein Seminar. Und er ist Professor, er hat einen Vortrag gehalten darüber, wie Gemeinde gerade in Deutschland aussieht. Und was mir im Kopf geblieben ist, ist es gibt 11, so ganz grob eingeschätzt, 11 Menschengruppen, die unsere Gesellschaft ausmachen. 11 Milieus nennt man es. Und er hat gesagt, Gemeinde in Deutschland besteht hauptsächlich aus Menschen aus nur 2 von diesen Gruppen. Das ist, was den Kern, den großen Teil von Gemeinde ausmacht. Die anderen Gruppen sind fast nicht vertreten. Und ich habe mir überlegt, man könnte jetzt sagen, okay, oder was die Info noch dazu war, das sind die Leute, deren Leben oder ethische Vorstellungen am ähnlichsten sind mit dem, was in Gemeinde oder in der Bibel beschrieben wird. Man könnte jetzt sagen, gut, das ist normal, die Leute haben es halt leichter, bei Gemeinde dabei zu sein, aber ich habe mich gefragt, mit dem, was Paulus hier aus sagt, sind wir auch manchmal ein Hindernis dabei? Sind wir manchmal ein Hindernis, weil ob wir wollen oder nicht, gibt es dieses unausgesprochene Statement in Gemeinden, wenn dein Leben nicht mindestens so aussieht, wenn du dein Leben nicht zu einem bestimmten Grad aufgeräumt hast, wenn du nicht diese Klamotten anhast, wenn du zu viele Ringe an bestimmten Körperteilen hast oder dein Glauben zu weit von ihm weg ist, dann haben wir ein Problem mit dir. Dann wissen wir nicht, wie wir mit dir umgehen können. Dann ist das nicht was, wo du dich hier wohlfühlen kannst. Und ich mich gefragt habe, sollte unsere Botschaft, sind wir an diesem Punkt ein Hindernis dafür, dass Leute von diesem Jesus hören, weil wir unausgesprochen diese Botschaft vertreten und nicht das, ich habe es in Düsseldorf an einer Gemeinde gesehen und ich kenne sie sonst nicht, deswegen nicht, dass ihr mich da zu weit versteht, aber ich fand diese Botschaft gut, dass sie über ihre Tür geschrieben haben, da kann ja jeder kommen und sie gesagt haben, ja. Weil sie, und ich das auch nochmal für mich eine Überlegung war, wie das bei mir ist, weil die Prioritäten richtig sind. Weil wir erstmal sagen, es geht um diesen Jesus. Es geht nicht darum, was darf man, was sollte man nicht, wie sollte das Leben aussehen und was musst du jetzt erstmal schaffen, damit wir da irgendwie zusammen, sondern dass wir erstmal sagen, du bist willkommen. Mit deinen Fragen, mit deinen Zweifeln, mit den Dingen, die du vielleicht komplett anders gerade lebst. Aber auch wenn du nicht verheiratet bist, 2 Kinder hast und irgendwie da schon eine kirchliche Vorprägung, wir freuen uns trotzdem, dass du dabei bist. Und unsere Hoffnung ist nicht, dass du erstmal dein Leben so anpasst wie unseres, sondern unsere Hoffnung ist erstmal, dass du diesen Jesus kennenlernst und dass du mit ihm unterwegs bist. Die Frage an dich und mich ist also, wie leben wir Gemeinde? Wie leben wir es privat, aber für uns als Gemeinde auch, denken wir bei dem, wie wir zum Beispiel Gottesdienst feiern, zuerst daran, wie könnten wir es anderen leicht machen, diesen Jesus kennenzulernen? Wie können wir Hindernisse, Hürden abbauen? Bei dem, wie wir, welche Musik wir spielen, welche Worte wir hier vorne benutzen, bei dem, wie lang dieser Gottesdienst geht, ist das nicht etwas, wo wir uns nur fragen, was ist für mich wichtig, was finde ich gut und was hilft mir, Gott besser zu loben, sondern fragen wir uns vor allen Dingen, was können wir tun, damit es anderen hilft, damit wir Rücksicht nehmen können. Sind unsere Kleingruppen etwas, wo wir uns als kleiner Kreis zusammenschließen und dass da niemand rein darf, oder sind wir offen und laden Leute ein und sagen, stell deine Fragen, wir reden da gerne mit dir drüber. Wie gehen wir mit unserer Freiheit um für dieses Ziel, was Paulus hier sagt, nämlich dass andere diesen Jesus auch kennenlernen können? Und das Zweite, auf was Paulus uns hier hinweist, das, was an Rücksicht auf Leute für Leute gelten sollte, die Jesus noch nicht kennen, genau das sollte auch für Leute gelten, die in Gemeinde, mit denen wir in Gemeinde unterwegs sind. Und für mich war etwas, was mir die Augen da nochmal geöffnet hat, eine Erfahrung in Paraguay. Ich war ein Jahr nach meinem Abi in Südamerika und kam als erstes für ein halbes Jahr nach Paraguay. Und das Erste, was uns eingeimpft wurde, war von der Leiterin: Lasst euch niemals auf Partys oder in irgendeiner Disco sehen und niemals irgendwo in der Nähe von Alkohol. Und ich sag mal, wir waren ein paar mehr, aber wenn du das 19-jährigen Deutschen sagst, ist das erstmal, komm schon. Das ist wieder dieses typische Bild von Christen haben ein bisschen einen Stock im Hintern, wir kommen nicht raus, weltfremd. Und ich meine, wir wollen doch diese Botschaft gerade nicht senden. Wir wollen doch gerade offen sein, nicht weltfremd, sondern bei den Leuten. Und dass wir angefangen haben zu erzählen, da müssen die anderen sich doch ein bisschen entspannen. Können wir das nicht irgendwie durchbrechen, dieses Klischee und so? Sie hat sich das alles geduldig angehört und hat gesagt, lasst mich euch kurz erklären, wie das hier in Paraguay läuft. Alkohol ist etwas, was die meisten Männer, wenn sie es trinken, zu viel trinken. Und sie vertrinken das Geld, was eigentlich ihre Familien bräuchten. Sie kennen, das ist nicht etwas, wo man nur ein Bier trinkt, sondern wenn man Alkohol trinkt, dann weiß man, man trinkt alles, was irgendwie möglich ist. Man geht betrunken nach Hause. Und wenn ihr in Diskos geht, Drogen gehören immer dazu. Es gibt keine Party, ohne dass da irgendwas von Alkohol oder Drogen zu viel passiert. Von daher, wenn euch Leute aus euren Gemeinden, wo ihr unterwegs seid, sehen, wie ihr irgendwie um Alkohol herum seid, ein Bier in der Hand habt oder irgendwo auf diesen Feiern unterwegs seid, sie wissen nicht, dass ihr vielleicht nach 2 Bier Schluss macht. Sie wissen nicht, dass Drogen für euch etwas sind, wo ihr auch ohne feiern könnt, sondern sie werden euch sehen und werden sagen, oh, wenn es die Missionare dürfen, dann ist es ja in Ordnung. Und werden wie alle anderen diesen Weg runtergehen, der sie von Jesus oder auf jeden Fall in ihrem Leben, was ihnen nicht gut tun wird. Und ich da ein bisschen beschämt gestanden habe und gedacht habe, das ist das, was Paulus hier meint in diesem Nehmt Rücksicht aufeinander. Drückt nicht eure Freiheit durch, nur weil ihr das dürft, wenn es anderen praktisch ihrem Glauben schwerer macht. Weil vielleicht hast du kein Problem, dieses Buch zu lesen. Aber vielleicht haben Leute in deinem Umfeld einen Hintergrund mit Okkulten, mit diesem spirituell auch von der anderen Seite. Und für sie ist es ein Problem, weil es alte Wunden wieder aufreißt. Und dann sagt Paulus, lese es für dich selbst, aber lass es weg. Guckt einen anderen Film, wenn ihr zusammen unterwegs seid. Versuch nicht, den anderen dazu zu kriegen, sondern nimm erstmal Rücksicht auf ihn. Wenn du weißt, jemand hat in seiner Vergangenheit Probleme gehabt mit Alkohol, wenn er zu Besuch kommt, dann lass den Wein beim Essen weg, auch wenn er noch so gut zu diesem Fleisch gepasst hätte. Pack die Fritz-Cola, das Ginger Ale auf den Tisch und alles ist gut. Räum es weg, dass er auch gar nicht das Gefühl hat, da irgendwie jetzt ein Problem für dich zu kreieren, sondern mach es gerne, weil du auf ihn Rücksicht nehmen willst. Wenn du merkst, jemand hat gerade ein Problem im Glauben oder in persönlichen Sachen, ja, du hast die Freiheit, auch mal einen Abend für dich zu nehmen, einfach nur zu entspannen. Aber überlege, ist manchmal vielleicht auch dran, diese Freiheit zu beschneiden und einfach zu sagen, ich komme vorbei oder komm du vorbei. Ich opfere meine Freiheit gerne dafür, dass ich dir dort weiterhelfe. Und deswegen, Paulus sagt, was ist uns erlaubt als Christen? Alles. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, du bist frei. Nichts kann dir auf dieser Welt, nichts kann dir diesen Status vor Gott wegnehmen. Aber gerade wenn du und ich mit dieser Freiheit unterwegs sind, dann sagt er dir, denk drüber nach, was hilft dir in deinem Weg mit Jesus und was hilft anderen, diesen Jesus auch kennenzulernen oder ihm noch mehr zu vertrauen. Das ist Paulus' Antwort auf, wie weltfremd sollen wir sein.